ARD. BR24. Das Aktuelle am Abend.
Am Mikrofon ist Daniela Stahl. Guten Abend. Wir schauen als erstes nach Berlin. Dort ist heute ein Mann festgenommen worden, der einen Terroranschlag geplant haben soll. Dann sprechen wir mit unserer Korrespondentin in London über den aktuellen Stand nach der Attacke in einem Zug gestern Abend. Dabei sind 10 Menschen verletzt worden. Und ein weiteres Thema ist das Lawinenunglück in Südtirol. Helfer haben heute auch die beiden noch vermissten Bergsteiger tot geborgen. Ermittler haben gestern im Stadtteil Neukölln einen Mann festgenommen. Wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sagte, wird der Mann verdächtigt, ein dschihadistisch motiviertes Attentat geplant zu haben. Bei der Festnahme wurden auch verdächtige Materialien sichergestellt. Der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt hat auf Tagesschau24 zusammengefasst, was bisher bekannt ist.
Es sind wohl geringe Mengen von Chemikalien gefunden worden, die man zum Bau eines Sprengsatzes benutzen kann. Das ist ja bei solchen Verfahren nicht unüblich, dass man einzelne Bestandteile findet, bei denen man sich denken kann, dass es eine Bombe geben könnte. Haushaltschemikalien, vielleicht auch ein bisschen speziellere Chemikalien. Aber es ist nichts gefunden worden, was schon zusammengemischt worden ist. So höre ich das aus Ermittlungskreisen. Also muss man so ein bisschen indifferent sehen. Material wäre da gewesen, eine fertige Bombe oder etwas zusammengemischt, das hat man wohl noch nicht gefunden. Im Verdacht steht ja islamistischer Terrorismus. Und da kann man allgemein sagen, dass die Täter, wenn sie denn Täter werden, sich gegen die Ungläubigen wenden. Und da gibt es eine ganze Reihe von denkbaren Zielen. Aber strafrechtlich ist ja interessant, ob es schon einen festen Plan gab, ob es schon konkrete Vorbereitungen gab. Und da sieht das wohl so aus, dass die Ermittler eher den Eindruck haben, der Mann sei sehr entschlossen gewesen, aber habe sich noch nicht festgelegt, was er denn letztlich tun wollte.
Laut Sicherheitskreisen soll es sich bei dem Festgenommenen um einen Syrer handeln. Die Behörden sind offenbar durch einen Tipp aus dem Ausland auf den Mann gekommen. Dazu nochmal Holger Schmidt.
Es ist wohl durchaus ganz spannend gewesen in den vergangenen Tagen, weil es zunächst ein Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes in Richtung Deutschland, in Richtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegeben hat, dass da eben eine Person X ist und dass die eben interessant sein könnte. Und dann hatte die Polizei Berlin, der Verfassungsschutz Berlin, den Hinweis, das ist hier bei uns, das ist in Berlin. Und dann ging es darum, den Mann zu finden. Er ist offenbar an mehreren Stellen in Berlin registriert gewesen. Am Freitag hatte man ihn dann gefunden, hat sich angeschaut, was der Mann so tut und hatte dann den Eindruck, dass jetzt auch aus Gründen der Gefahrenabwehr die Sache wohl nicht länger liegen sollte, sondern man den Mann besser festnimmt. Das ist dann gestern passiert. Und wer festgenommen ist, der muss bis zum Ende des Tages darauf einem Richter vorgeführt werden. Und das ist dann heute passiert. Und nun ist der Mann eben in Untersuchungshaft.
Informationen vom ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt. Der britische Premier Starmer spricht von einem zutiefst beunruhigenden Vorfall. So hat er das bezeichnet, was sich gestern Abend in einem Zug auf dem Weg nach London abgespielt hat. Mehrere Menschen wurden niedergestochen, einige schwer verletzt. Der Zug hielt dann in der kleinen Stadt Huntingdon, wo die Polizei mit einem Großaufgebot eintraf. Live zugeschaltet ist mir jetzt unsere Korrespondentin Franziska Hoppen in London. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist denn da gestern Abend in diesem Zug genau passiert? Vielleicht können Sie das erst nochmal schildern.
Ja, also es ist ganz viel weiterhin unklar, was die Umstände und das Motiv dieser Tat angeht. Ich kann deshalb jetzt nur ein paar Augenzeugenberichte wiedergeben. Und demnach haben einige Reisende erstmal gedacht, es sei ein Halloween-Scherz, als Passagiere durch den Zug rannten und vor einem Mann mit einem Messer warnten, der um sich steche. Ein junger Mann hat beschrieben, wie dann ganz viele durch die Waggons Richtung Schaffner sind, wie sich Panik breit gemacht hat, die Menschen versucht haben, sich in den Toiletten zu verstecken. Es ist von schweren Stichverletzungen, von blutüberströmten Menschen die Rede gewesen, Passagiere, die noch irgendwie versucht haben, mit Kleidungsstücken die blutenden Wunden anderer zu stillen. Und der Zug ist dann, Sie haben es gesagt, eben außerplanmäßig zum Halt gekommen. Da hat schon ein großes Polizeiaufgebot gewartet und die Einsatzkräfte haben dann schnell, binnen weniger Minuten, 2 Tatverdächtige festgenommen. Und die Ermittlungen im und um den Zug, die scheinen auch jetzt am Abend noch anzudauern.
Mhm. 10 Menschen sind verletzt worden, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auch von Schwerverletzten war die Rede, Sie haben es beschrieben. Wie geht es den Betroffenen inzwischen?
Also die gute Nachricht ist, dass mittlerweile 4 Personen schon wieder entlassen werden konnten aus dem Krankenhaus. Der Rest wird weiter behandelt. 2 Personen schweben allerdings weiterhin in Lebensgefahr und zur Identität der Opfer ist bislang nichts bekannt.
Und zur Identität der Täter? Da wurden ja 2 Männer als tatverdächtig festgenommen. Was weiß man über die?
Nicht sehr viel. Also bislang nur, dass einer der Männer 32 Jahre alt ist, der andere ist 35. Beide sind in Großbritannien geboren und britische Staatsbürger. Einer hat karibische Wurzeln, sagt die Polizei. Aber das ist Stand jetzt alles.
Die Polizei geht nicht von einem terroristischen Motiv aus, heißt es bisher. Warum? Und gibt es vielleicht schon eine andere Erklärung?
Nein, die gibt es eben noch nicht so richtig. Also wir wissen nur, dass diese beiden Männer wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgehalten werden, dass sie heute separat voneinander befragt worden sind. Aber die Polizei hat um Geduld gebeten, die Ermittlungen würden noch dauern und bittet auch darum, nicht zu spekulieren.
Aber wie konnte man dann jetzt schon zu diesem Zeitpunkt sagen, ja, Terrorismus schließen wir jetzt erstmal aus?
Das haben sie so klar nicht kommuniziert an der Stelle.
Okay. Auch wenn jetzt noch nicht ganz klar ist, was die Tatwaffe ist, das ist auch noch ziemlich offen, hieß es, die Menschen seien niedergestochen worden. Und diese Attacke ist also vermutlich ein weiterer Fall von vielen Straftaten mit Messern oder Stichwaffen in den vergangenen Jahren in Großbritannien. Was tut die britische Regierung denn dagegen?
Genau, also Messerkriminalität ist ein großes Problem hier, vor allem bei jungen Männern unter 25 Jahren. Das passiert viel im Kontext dieser, so heißt es immer, Postcode Wars, also Gewalt unter Gangs unterschiedlicher Nachbarschaften. Zuletzt hat es noch einen leichten Rückgang zum Vorjahr gegeben, aber wir reden immer noch über ungefähr 135 Angriffe pro Tag. Die Labour-Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zahl dieser Angriffe innerhalb eines Jahrzehnts zu halbieren. Sie geht damit unterschiedlichen Maßnahmen vor, Präventionsprojekte für Jugendliche, mehr Polizisten in der Nachbarschaft. Sie hat den Verkauf gewisser Messer verboten. Aber es bleibt weiterhin ein Problem, auch weil man ja nicht alle Messer, zum Beispiel Küchenmesser, verbieten kann. Also es scheint eine langfristige Angelegenheit zu sein, dagegen vorzugehen.
Live-Informationen von unserer London-Korrespondentin Franziska Hoppen zu der Attacke gestern in einem Zug. Vielen Dank für das Gespräch. Es ist eines der schlimmsten Lawinenunglücke der vergangenen Jahre in den Alpen. In Südtirol sind an der Werteinspitze mehrere Bergsteiger von einer Schneelawine erfasst worden. Drei von ihnen konnten gestern nur noch tot geborgen werden, zwei weitere wurden noch vermisst. Ihre Leichen wurden dann heute früh entdeckt.
Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA handelt es sich um zwei deutsche Touristen, ein Vater mit seiner 17-jährigen Tochter. Schon gestern hatte die Bergwacht eine Frau und zwei Männer aus Deutschland tot geborgen. Zwei weitere Menschen haben das Unglück überlebt. Mehrere Gruppen von Alpinisten waren unabhängig voneinander im Ortlergebirge in Südtirol aufgebrochen. Ihr Ziel, die Nordwand der Verteinspitze. Dort hatte sich eine Lawine gelöst und in über 3000 Meter Höhe die Menschen erfasst und verschüttet. Die Verteinspitze oberhalb von Sulden ist ein bei Bergsteigern und Skitourengehern beliebter Gipfel. Die Lawinengefahr war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht besonders hoch. Möglicherweise hat sich durch Wind Neuschnee, der noch nicht ausreichend mit dem Untergrund verbunden war, gelöst.
Und inzwischen wird vermutet, dass die Lawine von dem Vater und der Tochter ausgelöst worden war. Sie waren am weitesten oben unterwegs. Warum die drei Gruppen überhaupt so spät noch versucht hatten, aufzusteigen, ist unklar. Lisa Weiß berichtete. Drohnen über Flughäfen, die den Flugbetrieb lahmlegen, wie etwa in München oder gerade erst in Berlin. Drohnensichtungen über Militäreinrichtungen. Die Störfälle durch solche Flugobjekte häufen sich seit Monaten. Jetzt hat es den belgischen Militärflughafen Kleine Brogel getroffen. Dort sind innerhalb weniger Tage zweimal Drohnen entdeckt worden. Die NATO nutzt Kleine Brogel als Militärbasis. Verteidigungsminister Franken teilte mit, dass ein Störsender eingesetzt wurde, allerdings ohne Erfolg. Außerdem hätten Hubschrauber und Polizeifahrzeuge die Drohnen über mehrere Kilometer verfolgt, sie dann aber verloren. Besonders brisant ist dann der Fall, dass auf dem Stützpunkt unbestätigten Berichten zufolge amerikanische Atomwaffen gelagert werden. Erst im Oktober ist die Basis auch beim jährlichen Großmanöver der NATO genutzt worden. US-Präsident Trump droht Nigeria mit Militärschlägen. Er wirft der Regierung vor, Christen nicht entschieden genug gegen islamistische Terroristen zu schützen. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, falls die nigerianische Regierung die Tötung von Christen weiter zulasse, könne die USA mit voller Wucht in dieses in Ungnade gefallene Land, wie er wörtlich schrieb, einmarschieren. Er erklärte außerdem, die USA würden sofort alle Hilfen für das Land stoppen. Nigerias Präsident Tinubu hatte zuvor betont, sein Land lehne religiöse Verfolgung ab und fördere sie nicht. Die Einstufung Nigerias als intolerant spiegle nicht die Realität wider. In dem westafrikanischen Land gibt es zahlreiche Konflikte, denen Christen wie Muslime gleichermaßen zum Opfer fallen. Deutschland steckt wirtschaftlich im Krisenzustand. 2 Jahre schon ist die Wirtschaft in Deutschland nicht mehr gewachsen. Und auch das kommende Jahr dürfte schwierig werden. Das zeigt eine neue Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Was die Unternehmen für 2026 erwarten, fasst Christiane Sütterle zusammen.
Eine Wirtschaftswende lasse sich nicht erkennen, so das Institut der deutschen Wirtschaft. Mehr als ein Drittel der befragten Firmen planen laut Umfrage, Stellen abzubauen. Weniger als ein Fünftel wollen neue Jobs schaffen. Auch die Investitionen dürften zurückgehen. Nur ein knappes Viertel der Betriebe will laut Umfrage im kommenden Jahr mehr investieren als in diesem. Schwierig bleibt die Lage vor allem für die Industrie. Die deutsche Industrie werde von Handelskonflikten und der schwächeren Weltwirtschaft übermäßig stark beeinträchtigt. Als weitere Gründe nennen die Forschenden die hohen Kosten für Energie, Sozialversicherung und Bürokratie.
Deutschland muss sich besser für den Krisenfall aufstellen. Darüber, wie die Bundeswehr aufgestockt werden könnte, wird ja seit Wochen diskutiert. Stichwort Wehrdienst. Was aber ist mit anderen Bereichen, wie etwa dem Gesundheitswesen, das bei Krisen und Kriegen ja auch stark gefordert ist? Bayern fordert jetzt einen Gipfel von Bund und Ländern, um über das Thema zu beraten. Gesundheitsministerin Gerlach sagte, es könne nicht sein, dass im Ernstfall jedes der 16 Bundesländer für sich entscheiden müsse, wie man vorgeht. Katja Strippel berichtet.
Gerlach verweist auf eine Studie der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die zu dem Ergebnis kam, dass die Kliniken nicht gut genug auf die Behandlung verletzter Soldaten vorbereitet seien. Der Augsburger Allgemeinen sagte die bayerische Gesundheitsministerin, eine sichere und stabile Gesundheitsversorgung sei das Rückgrat für eine erfolgreiche Gesamtverteidigung. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um die Weichen dafür zu stellen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte Anfang der Woche massive Investitionen gefordert, um die Kliniken an die veränderte Bedrohungslage anzupassen und nannte auch konkrete Summen. 4,9 Milliarden Euro für den militärischen Beistand eines NATO-Partners und bis zu 15 Milliarden Euro sollte Deutschland direkt angegriffen werden.
Das bayerische Gesundheitsministerium rückt in den kommenden 4 Wochen das Thema AIDS-Aufklärung in den Fokus. Zum Start dieser HIV-Testwochen rief Ministerin Gerlach dazu auf, sich nach Risikokontakt so früh wie möglich testen zu lassen. Betroffene könnten sich dann auch frühzeitig behandeln lassen. Sie schützten damit sich selbst und andere, so Gerlach. Bis Ende November gibt es verstärkt niederschwellige Angebote, Aktionen und Veranstaltungen, um die Aufklärung zu stärken und die Testbereitschaft zu erhöhen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lebten Ende 2023 in Bayern rund 12.000 Menschen mit dem HIV-Virus. Die Polizei in Bayreuth fahndet noch immer nach einem flüchtigen Straftäter. Der Mann war am Freitagabend entkommen bei einer eigentlich überwachten Einkaufstour. Inzwischen haben Suchhunde offenbar eine Spur gefunden.
Die Spur führte die Ermittler zum Bahnhof im rund 25 Kilometer entfernten Kulmbach. Dort könnte er mit dem Zug weiter in Richtung Süden gereist sein, vermutet die Polizei. Derzeit geht sie davon aus, dass der 32-jährige Marokkaner versucht, ins europäische Ausland zu fliehen. Am vergangenen Freitag war der Mann bei einem beaufsichtigten Gruppenfreigang in einem Einkaufszentrum in Bayreuth zu Fuß geflüchtet. Zu den Umständen, wie der Mann die Gruppe verlassen konnte, ist bislang noch nichts bekannt. Der gesuchte Straftäter wurde wegen verschiedener Gewaltdelikte verurteilt und war bis zuletzt im Bezirkskrankenhaus Bayreuth untergebracht.
Aus Bayreuth berichtete Lasse Berger. Das muss ein ziemlich ungewöhnlicher Anblick gewesen sein im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Inmitten der schönen Herbstfarben leuchtete der dortige Leinbach auf einmal neongrün. Wanderer hatten die Neonfarbe entdeckt. Frank Jordan schildert, was da passiert ist.
Der Bachlauf war unterhalb des Leinbach-Wasserfalls auf mehreren hundert Metern neongrün verfärbt. Wanderer verständigten deshalb die Polizei. Nach Abklärung durch das Wasserwirtschaftsamt und weiterer Fachstellen wurde die Substanz als unbedenklich eingestuft. Polizei und Feuerwehr entnahmen an der mutmaßlichen Einleitungsstelle Wasserproben, die nun untersucht werden sollen. Wer den bislang unbekannten Stoff in den Leinbach geschüttet hat und warum, muss noch ermittelt werden. Laut Polizei sind im Wasserwirtschaftsamt bereits ähnliche Fälle bekannt. Der Leinbach mündet in den Kochelsee. Die Kreisbrandinspektion weist deshalb darauf hin, dass sich auch dort das Wasser verfärben könnte. Nach aktuellem Kenntnisstand bestehe aber keinerlei Gefahr für Mensch, Tier oder Umwelt.
Große Gefühle und kleine Abenteuer. Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken in das Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.